Radio Maria.
Spezialsendung.
Ja, und so begrüßen wir Sie zu dieser Spezialsendung. Wir dürfen heute im Gespräch sein mit dem Bischof Franjo Komarica aus Bosnien-Herzegowina. Er hat Sitz in Banja Luka, das ist eine von vier Diözesen in Bosnien. Und mit ihm im Gespräch ist Frau Lucia Vicky Rensch von Kirche in Not. Ich freue mich sehr, dass Sie beide heute wieder zu uns ins Studio gekommen sind und jetzt miteinander im Gespräch sind. Grüezi miteinander.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Wir tun heute unser Augenmerk auf die kroatischen Katholiken in Bosnien-Herzegowina. Ich werde Hochdeutsch sprechen, weil unser Gast wird mich besser verstehen. Erlauben Sie mir kurz eine kleine Einführung zu geben zu der Situation. Die Menschen in Bosnien-Herzegowina haben ja während des Jugoslawienkrieges 1992 bis 1995 viel Schlimmes erlebt. 2 Millionen Menschen, Orthodoxe, Muslime und Katholiken, wurden aus dieser Gegend vertrieben und 250.000 Menschen kamen damals ums Leben. Darunter waren zahlreiche Priester und Ordensleute. Da wird Bischof Franjo ausführlich auch darüber sprechen. Manche wurden gefoltert und verschleppt. Über ihr Schicksal ist bis heute nichts bekannt. Es ist eine tragische Situation, denn sie sind auch heute noch vergessen. Bischof Franjo Komarica, ganz herzlich willkommen. Ich möchte Sie ein bisschen vorstellen. Sie kommen aus Banja Luka, sind seit 1985 der amtierende Bischof der römisch-katholischen Bistums Banja Luka und Sie sind jetzt mit Kirche in Not in der Schweiz unterwegs, um unseren Gläubigen über ihre Situation zu sprechen.
Danke vom ganzen Herzen. Zuerst Gott und dann auch Ihnen aus der Kirche Not für Schweiz, dass ich diese einmalige Chance habe, nicht nur hier unter Ihnen zu weilen, sondern auch jetzt durch Radio Maria für Schweiz auch etwas über unsere Situation zu berichten. Vergelt's Gott dafür.
Eben wie gerade gesagt, vor knapp 20 Jahren herrschte auf dem Balkan ein schrecklicher Krieg. Wie sieht es heute im Land aus?
Wenn Sie mir erlauben, ich möchte ganz kurz nur vielleicht vorwegnehmen, dass bei uns der Krieg ein Stellvertreterkrieg war. So wurde ich belehrt. Während der unzähligen Gespräche und Begegnungen, welche ich gehabt hatte in den letzten 20 oder 22 Jahren nach dem Krieg in den Hauptstädten Europas inklusive USA und Kanada. Das heißt, dass die Großmächte über uns gekämpft haben. Wir waren nur ein Polygon für das Austragen der Differenzen unter den Großen. Nachdem sie mir versprochen haben, mehrere von den Hauptdrahtzieher, dass ich mich so ausdrücke, sie werden schnell Ordnung machen im Lande, politisch, wirtschaftlich und überhaupt mit all den Werten, also Bewahrung aller Werte, hochzivilisierten Werten, welche in der Schweiz und in anderen Ländern Europas gelten, haben sie leider Gottes diese Versprechen nicht erfüllt, sondern nach eigenen Aussagen sagten sie mir, wir wollen hier keinen Rechtsstaat aufbauen, sondern einen kontrollierten Chaos weiter auch haben. Das ist unglaublich und unerlaubt, unakzeptabel. So, dass eigentlich wir jetzt nach 22 Jahren dieser Zeit von, wo bei uns ein Semiprotektorat der internationalen Gemeinschaft eigentlich herrscht, dass wir der letzte Staat in ganz Europa sind in vieler Hinsicht. In vieler Hinsicht, und dass die Menschen dort allzu lange unter dieser Agonie, politischer Agonie der internationalen zerstrittenen Mächten eigentlich sich befinden, dass sie, besonders die Jugendlichen, mit allen Kräften versuchen, das Land zu verlassen. Besonders wenn sie etwas gelernt haben, sie haben dort leider Gottes kaum Hoffnung zu bleiben, so meinen sehr viele, obwohl es gibt auch solche, die tapfer sind und dann die wollen etwas aus dem Land doch schaffen. Wenn ich jetzt nur einige Angaben Ihnen als Verdeutlichung noch geben darf, wenn Sie mir das erlauben, die Arbeitslosigkeit, meistens langfristige, allgemein ist über 41%, bei Jugendlichen 67%. Verbraucherkorb für vierköpfige Familie trägt aus 956 Euro. Durchschnittslohn ist 423 Euro. Durchschnittsrente ist 175 Euro. Armut der Kinder. Viele Kinder können wegen Armut keine Schulen besuchen und sind somit verurteilt, ihr Leben in Armut und Elend zu verbringen. Das ist alles Europa. Hey, das ist nicht Afrika. Das ist vor euren Augen. Also unter den 37 europäischen Ländern ist Bosnien-Herzegowina das ärmste Land mit einem Bruttoinlandsprodukt von 28 des europäischen Durchschnitts. Also es liegt 72% unter dem europäischen Durchschnitt. Prozent der relativen Armut ist 16,3%. Eine halbe Million Menschen leben unter der Armutsgrenze. Also, und das sind alles nur die Hauptfakten unserer aktuellen Situation. Weswegen so? Weswegen so? Wo ist die Europäische Union? Wo sind diejenigen, die das Land zerstört haben? Die einheimischen armen Menschen, die mussten nur kämpfen als Tagelöhner der Großen, die dort ihre Waffen ausprobieren mussten und weitergezogen haben nach Ukraine, nach Nahosten. Wir betrachten uns immer wieder als Menschen. Und deswegen habe ich gekämpft in Brüssel, in Straßburg, in Berlin, in London und Paris, in Washington, in New York, überall. Gerade nicht nur für die Nahrung, das braucht auch eine Kuh, eine Katze oder Arznei oder Kopf, das Dach über Kopf. Wir brauchen dort wieder das uns rechtswidrig weggenommenes Recht auf die Grundmenschenrechte, dass wir mit eigenen Händen dort unser Brot verdienen. Bosnien-Herzegowina ist ein reiches Land mit sehr vielen Mineralen, mit sehr viel Wasser, mit viel Holz, mit sehr vielen Möglichkeiten dort, dass die Menschen wirklich leben so fast wie in der Schweiz, weil Bosnien-Herzegowina ähnlich ist, sehr ähnlich von diesem gottgesegneten Land Schweiz. Aber wie gesagt, es fehlt die Ordnung. Statt Ordnung, statt ein Rechtsstaat, haben wir dort von internationalen Seiten rein kontrollierten Chaos. Und das ist leider Gottes so. Und da muss auch die Kirche Farbe bekennen. Und ich bin Vertreter der Kirche, ich bin kein Politiker. Und dann können Sie mich fragen und alle anderen können mich fragen, was macht der Bischof, was machen die Kirchenleute?
Sie haben ausführlich geschildert, wie die Situation 20 Jahre jetzt nach dem Krieg immer noch schwierig ist. Im Jahre 1995 wurde der Dayton-Vertrag beschlossen. Es gab Frieden. Eigentlich ist dieser Beschluss erfreulich, dass es nach diesem Abkommen ja keine kriegerischen Auseinandersetzungen mehr gab. Sind Sie der Meinung, dass es das Spannungsfeld auch noch ein Potenzial hat für weitere Auseinandersetzungen oder werden Sie da positiv in die Zukunft schauen?
Wir danken Gott, dass er auch zu diesem Dayton-Friedensvertrag gekommen ist. Aber das war Friedensvertrag, aber keine Grundlage für das Ausbauen des Landes. Das war Stopp dem Krieg. Und als wir gewarnt haben, wir Bischöfe, wir haben gleich gewarnt, diejenigen, die unterzeichnet haben, von den Großmächten und auch den einheimischen Politikern, dass da manche Lücken, manche verhältnisvolle Beschlüsse, also dort gezogen sind. Und da tatsächlich haben sich unsere Befürchtungen auch dann bewahrheitet, später, weil eigentlich Dayton wurde nicht durchgeführt, so wie das sein musste. Besonders was Ausbauen des Rechtsstaates dort betrifft, was Rückkehr der vertriebenen Menschen betrifft, was Wiederaufbau der Häuser, der Infrastruktur in diesen Dörfern, in diesen Städten betrifft. Alles ist zerstört im Krieg. Und da hat man, wie man wollte, Dayton-Vertrag durchgeführt. Wir haben leider Kinder Gottes erfahren müssen, dass durch diese eigentlich falsche Durchführung von Dayton-Vertrag, ungenügende Durchführung, dass dort die Ungerechtigkeit während des Krieges, die Vertreibung so vielen Hunderttausenden der Menschen von allen drei Volksgruppen, dass diese Ungerechtigkeit zementiert wurde. Dass die Kriegsverbrecher und Kriegsprofiteure belohnt wurden und Kriegsopfer so viele Mal also bestraft wurden. Und das ist nun erlaubt. Das können wir, wenn wir überhaupt sagen dürfen für uns, wir seien ehrlich und redlich und glaubwürdig, dann müssen wir unsere Stimme erheben und sagen, Moment mal, Dayton, wir wollen dort keinen Friedhofsfrieden haben und keinen auch Sklavenfriede haben, sondern einen gerechten Frieden haben. Und wir hatten mehrere, die unterzeichnet haben, unter denen auch also gestorbene Kanzler Kohl gesagt, Bischof, wir planen Dayton Nummer 2 und Nummer 3. Das ist nur Stopp des Krieges, aber nicht eine gute Grundlage für das Ausbauen des Landes. Zu diesem Dayton 2 und Dayton 3 ist noch nicht gekommen. Wir erwarten wirklich, dass Europäische Union, beziehungsweise die europäischen Politiker sich viel mehr dieser Ecke des Kontinentes widmen und dass die dort auch ernsthafter, entschlossener, gemeinsamer, treu den eigenen Werten hier, welche in der Europäischen Union gelten, dass die dort auch vorgehen und das Land aus dieser Unordnung herausziehen. Es fehlt mit anderen Worten der politische Wille, der Drahtzieher, so nenne ich das. Also die Menschen wollen zusammenleben, sehr viele, und sind in der Lage zusammenzuleben, aber die großen Politiker erlauben das nicht.
Ich möchte nur noch eine Frage in dieser Hinsicht stellen und dann vielleicht auf die konkrete Situation der katholischen Kirche und der Katholiken zu sprechen kommen. Diese Frage bezüglich der Situation, denken Sie, dass es Bosnien-Herzegowina einmal gelingen wird, ein Teil der EU zu sein?
Es hängt nicht von Bosnien-Herzegowina ab, sondern von EU. EU, wir grenzen, Bosnien-Herzegowina grenzt mit Kroatien. Und Kroatien ist also EU-Land. Und wie gesagt, EU-Länder überlassen eigentlich den anderen Kräften dort das Hauptwort und Hauptentscheidung. Und das ist auf einer Seite ist Russland mit Putin und auf anderer Seite ist Türkei mit Erdogan, beziehungsweise also islamische Welt von Arabien. Wir haben dort unsere Muslimen und die sind Europäer. Und die haben Angst jetzt, dass dort Islam von Nahosten noch stärker herrückt. Und dann werden die Zwistigkeiten zwischen wieder Russen und Türken beziehungsweise noch dort leider Gottes zu ertragen haben. Und das wird nicht gut für die benachbarten Länder von EU, besonders für Kroatien. Unruhiges Bosnien-Herzegowina ist sehr große Gefahr für EU beziehungsweise für Kroatien und dann auch darüber hinaus auch für die anderen Länder. Und deswegen habe ich gewarnt, immer wieder auch in den letzten Monaten, in voriges Jahr, immer wieder die europäischen Politiker: Warum unternehmen Sie um Gottes Willen nichts? Was sollen wir unternehmen? Wir wissen nicht. Also wieso weiß der Putin, wieso weiß der Erdogan, was die dort tun? Was suchen sie dort? Weil sie nichts suchen. Habe ich so einem Präsidenten Schulz auch vorgeworfen, auch einem Präsidenten Gauck vorgeworfen. Warum unternehmen die europäischen Politiker gar nichts? Dass wir gehören doch nach Europa, nicht nach Asien. Nichts gegen Asien. Dort sind auch die Menschen, die haben das Recht auch. Aber wir müssen hier in erster Linie für unsere Zukunft in unserem Land dafür sorgen, dass diese Zukunft sicher wird.
Also Sie würden sich wünschen, dass die Europäer Sie auch mehr stützen in ihrer Situation.
Absolut, das ist Ihre Verpflichtung. Und Sie haben sich verpflichtet auch bei Unterzeichnen von Dayton. Vertrag.
Jetzt möchte ich gerne auf die Situation der Katholiken kommen in Herzegowina. Wir wissen ja, während des Bosnienkrieges zwischen 1992 und 1995 verließ die Hälfte der katholischen Kroaten das Land und suchte Zuflucht im Ausland, sicher auch einige in der Schweiz. Und heute leben nur noch knapp 450.000 Katholiken in Bosnien-Herzegowina. Sie sind zwar vom Anteil 15% die drittstärkste Bevölkerungsgruppe in dem mehrheitlich muslimischen Land, aber die Katholiken werden ja in vielerlei Hinsicht diskriminiert, was viele der während des Krieges geflohenen Familien auch daran hindert, in ihre Heimat zurückzukehren. Können Sie uns ein bisschen einen Einblick geben, wie die katholische Kirche vor Ort wirkt und wie es den Katholiken geht, dieser kleinen Minderheit?
Unzählige Male haben wir Bischöfe in Bosnien-Herzegowina während des Krieges an unsere Katholiken appelliert, an die auch internationalen Politiker natürlich auch. Gemeinsam haben wir immer wieder während des Krieges und nach dem Krieg mit orthodoxen Bischöfen und mit den islamischen, also Vertretern, also der islamischen Glaubensgemeinschaft, keinen Krieg, keine Waffen, keinen Krieg. Wir wollen Frieden, wir wollen gemeinsam das Leben dort gestalten. Leider Gottes wurden wir nicht gehört, nicht ernst genommen von den Politikern, die das ihrige getan haben. Und besonders dann Justitia et Pax, unsere Bischofskonferenz, hat sich unzählige Male, natürlich die Bischofskonferenz, auch in den Nachkriegsjahren immer wieder also gemeldet, im Geiste des Evangeliums und der kirchlichen Soziallehre über Krieg und Frieden, für einen gerechten und dauerhaften Frieden für alle Menschen in Bosnien-Herzegowina. Haben wir uns eingesetzt. Und wir haben uns konsequent eingesetzt für Grundmenschenrechte, Bürgerrechte und Freiheiten für alle Völker und Religionen. Und immer wieder haben wir unsere Stimmen erhoben gegen jedwede Kriegs- und Nachkriegsverbrechen, gegen jede Gewalt an konkreten Menschen, sei es Katholiken oder Nicht-Katholiken. Vor einem Monat hatten wir drei Bischofs, von den Bischofskonferenzen von Bosnien-Herzegowina, von Kroatien und von Slowenien in einer gemeinsamen Erklärung, also Justitia et Pax, die Kommissionen von diesen drei Bischofskonferenzen, haben gemeinsam erklärt, wie die Situation aktuell Situation in Bosnien-Herzegowina bezüglich der Katholiken ausschaut. Und wir haben leider Gottes feststellen müssen, dass eine bittere und dramatische Tatsache ist, dass die Katholiken und Bosnien-Herzegowina heute physisch der gefährdeste Teil der katholischen Kirche auf dem ganzen europäischen Kontinent sind. Wie sie nämlich zeugen, dass es sich fortsetzt, ja sogar die Ungewissheit der physischen Existenz der katholischen Kirche und Bosnien-Herzegowina wächst, trotz der unermüdlichen Anstrengungen der Kirchenführung, dass sie in diesem politisch und rechtlich unstabilen Land als der notwendige Stabilisator eines gerechten und dauerhaften Friedens agiert. Wir haben auch darauf aufmerksam gemacht, dass sich in Bosnien-Herzegowina die Legalisierung der Verbrechen im Kriegszeitraum von 92 bis 95 fortsetzt, ebenso die politische Gärung, Konflikte und allgemeine gesellschaftliche Unsicherheit, was die Rückkehr der Vertriebenen erheblich erschwert, die Beschäftigung vor allem bei vielen jugendlichen Menschen hindert, die Stabilisierung zahlreicher Familien und affektive und gesellschaftliche Teilung von ganzen Gemeinschaften vermehrt. Und deswegen haben wir wieder aufgefordert, alle Verantwortlichen für die Durchführung der verfassungsrechtlichen Reformen und Veränderung der ganzen bosnisch-herzegowinischen Gesellschaft auf der Basis des Föderalismus, der Zentralisation und legitimer Vertretung der Subsidiarität ihrer konstitutiven Völker und nationalen Minderheiten, dass sie einsetzen. Leider Gottes, von diesen drei konstitutiven Völkern, das kroatische Volk, Sie haben erwähnt, dass das kleinste Volk ist, aber wir werden behandelt nicht einmal als Minderheiten. Also das kroatische Volk, besonders die Katholiken, kaum 3% von der internationalen materiellen Hilfe für Rückkehr der Vertriebenen bekommen hat. Nur 3%. Also 97% sind zwei anderen Gruppen gegangen, beziehungsweise Kriegsprofiteuren. Also dass wir noch immer so viele Gegenden gegen den, die verwüsteten Dörfer der Katholiken haben. Besonders in Republika Srpska, das ist eine Hälfte des Landes. Das sind zwei Teile, zwei Entitäten, Republika Srpska, wo die Serben eine gründliche ethnische Säuberung durchgeführt haben. 95% der katholischen Bevölkerung ist gewaltsam vertrieben worden. Und kaum 2% sind zurückgekommen. Wir haben jetzt weniger Katholiken in der Republika Srpska als am Ende des Krieges. Weil die alten Leute, die ausgehalten haben bis Ende des Krieges, die sind inzwischen gestorben. Und die Jugendlichen sind nicht gekommen. Sie wollten kommen. Ich habe jetzt über 3500 Ansuchen, Familien, die bei mir sind. Weil die gehören zu keinem Politiker, zu keinem Bürgermeister, zu keiner Entität, zu keinem, weder zu internationalen Organisationen. Gottlob, dass wir die Kirche in Not haben, dass wir die kirchlichen Organisationen haben wie manche Caritas. Wir haben durch unsere Caritas zuerst die Häuser der Leuten gebaut. 2400 noch mehr Häuser und Wohnungen, nicht nur für die Katholiken, sondern auch viele Serben, auch Muslime gebaut. Die Kirchen mussten warten. In meiner Diözese, wo kein Krieg war, wir hatten alles unternommen, dass zu keinen Gefechten kam, zu keinen Auseinandersetzungen kam. Trotzdem sind 95% meiner Kirchen und Pfarrhäuser zerstört worden. Also ich habe noch eine Reihe der Kirchen und Pfarrhäuser behalten, die ich nicht angefangen habe zu bauen. Also, was würden Sie an meiner Stelle tun? Ich muss zuerst für die armen Leute sorgen. Die haben weder Nahrung noch Kleidung noch das Notwendigste für das Leben. Ich habe vorher erwähnt, wie das im Alltag sonst, aber besonders die Katholiken sind vernachlässigt, also benachteiligt. Leider Gottes auch von den sogenannten kroatischen Politikern, die auch irgendwo fungieren im Lande, aber die sind nur die kleinen Pionen in den Händen derjenigen, die denen dann Befehle Es ist leider Gottes, ich muss das hier an dieser Stelle sagen, eine internationale Strategie der Ausrottung der Katholiken aus Bosnien-Herzegowina. Welche Ausrottung mit den Kräften der einheimischen Arbeiter durchgeführt werden. Das können wir nicht akzeptieren. Das sagte mir der Papst, der eine, der zweite, der Johannes Paul der Zweite, der Benedikt, der Papst Franziskus. Aber gut, wo es gibt auch außerhalb Päpste, es gibt auch kleinere Päpste, die dagegen agieren. Und das können wir nicht zulassen, dass wenigstens die Informationen darüber nicht in breite Öffentlichkeit nicht gehen. Deswegen bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich interessieren für unsere Situation. Dass dort die Katholiken, weil sie sich auch während des Krieges als friedfertig gezeigt haben und der Papst, der heilige Johannes Paul II. Hat uns extra gelobt. Wir Polen hatten 20 Jahre gebraucht, dass wir in einen Versöhnungsprozess mit unseren Nachbarn eingetreten sind. Wofür wir 20 Jahre gebraucht haben, haben sie nicht einmal 20 Tage gehabt. Sie haben während des Krieges bereits Versöhnungen dort praktiziert und mit ihren Nachbarn auch in Frieden leben wollten. Ich segne Sie, machen Sie im Namen der ganzen Kirche sehr wertvolle Arbeit. Wir sind in der Lage, wir wollen das, wir machen das auch, besonders durch eine großartige Aktion, was besonders durch Kirche in Not auch unterstützt wurde, das sind die multiethnischen Schulen, wo wir haben in 7 Städten in Bosnien-Herzegowina, besonders in Bosnien, die Schulzentren, Schulen für Europa errichtet, wo sehr viele Nicht-Katholiken die Schule besuchen, weil die Eltern wollen, die muslimischen oder bosniakischen Eltern oder serbischen Eltern wollen, dass ihre Kinder gerade in diesen Schulen also das Leben lernen. Die Bildung und Erziehung ist uns wichtig. Und das ist auch nach den Aussagen dort noch von wirklich vielen ernstzunehmenden Menschen aus Europa und aus Amerika sicher etwas, was besonders hoch zu schätzen ist im ganzen Land, was die katholische Kirche macht und was die katholische Kirche macht, auch über die Diözesanen Caritas im sozialen Bereich, bei Anschaffung der neuen Arbeitsplätze, bei Tilgung dieser Wunden, wo wir auch bestimmte Vorurteile, welche dort durch die Presse Christen so oft gesehen wurden, dass wir bauen sie ab, weil wir auch den Nicht-Katholiken verhelfen nach unseren bescheidenen Möglichkeiten. Aber zuerst müssen wir dort bleiben können und das ist uns nicht gewährt. Und deswegen verlangen wir, dass auch wir behandelt werden. Wir müssen auch ein gleichberechtigtes Wort dort sein. Also kroatisches Volk und beziehungsweise die katholische Kirche. Und wir sind das leider Gottes nicht in der Lage. Wir sind in der Tatsache nicht gleichberechtigt.
Bischof Franjo Komarica, Sie sind in einer kroatischen Familie aufgewachsen mit 10 Geschwistern, studierten Theologie unter anderem auch in Innsbruck. Daher kommt auch das Beherrschen der deutschen Sprache, das uns sehr zugute kommt bei Ihrem Besuch hier in der Schweiz. Sie haben Ihren Doktortitel gemacht im Fach Liturgiewissenschaften und auch an der Theologischen Hochschule in Sarajevo unterrichtet, sind eben, wie ich bereits schon erwähnt habe, seit 1985 Bischof des Bistums Banja Luka, stehen aber auch seit 2002 als Präsident der bosnischen Bischofskonferenz vor. Sie haben eigentlich meine Frage schon im Vorfeld beantwortet. Ich wollte Sie fragen, was kann die katholische Kirche hier in der Schweiz für ihre Lage in Bosnien tun, damit eben diese kroatischen Katholiken nicht ausgerottet werden und Platz haben und aber auch eine Stimme haben?
Danke vielmals für diese Frage. Das ist eine klare Frage, welche auch entsprechend die klare Antwort verlangt. Wie ich schon bereits angedeutet habe, wir brauchen dort alles. Nahrung, Kleidung, das Dach über Kopf, Medizin. Aber das brauchen auch die Tiere, also Vieh. Wir brauchen dort das, was uns weggenommen wurde. Das Recht auf die Menschenrechte, das Recht auf die Heimat, das Recht auf die Identität. Das Recht auf Arbeitsmöglichkeit. Das Recht, dass wir von eigenen Händen dort leben können. Deswegen dürfen die Katholiken dort nicht zurückkehren in ihre Heimat. Also, wir sind dort seit 13 Jahrhunderten. Hey. Wir als organisierte Kirche sind wir dort nicht seit gestern. Weit die älteste Volksgruppe oder Religionsgemeinschaft. Viel älter als die serbisch-orthodoxe Kirche, viel älter als die islamische Glaubensgemeinschaft. Aber wir haben einen Modus vivendi mit unseren Nachbarn gefunden und wir sind wirklich bereit, mit denen auch ein Modus vivendi, ein Zusammenleben zu führen, auch für die Zukunft und das Land auszubauen. Deswegen, also wenn Sie die Wahrheit hier bei den lieben Freunden in der Schweiz verbreiten, das ist die größte und die beste Hilfe für uns. Es gibt hier genug, wie viel ich weiß, ehrliche, redliche und glaubwürdigen und hilfsbereite Menschen, die auch ihre Stimmen dann erheben werden, gemeinsam mit ihren Stimmen. Bei euren Politikern, bei euren Fachleuten, bei euren auch da Justizleuten, da sie sich ein bisschen beschäftigen mit unserer Situation. Weswegen ist das so? Ich weiß sehr gut, mit eure Politiker haben mir gesagt, wir sind Bischof zu ein kleines Land. Wir bedeuten nicht sehr viel auf der Szene in Europa. Da haben die Großen Ja-Worte zu sagen. Aber wir können immerhin etwas bewerkstelligen, besonders dann in diesen gezielten materiellen Hilfen, dass wir dort zuerst wieder aufbauen können, die zerstörten Häuser, die zerstörte Infrastruktur, die Straßen, Strom, also Häuser, dass wir den Leuten die notwendigen Mittel für das Leben das ermöglichen, dass wir denen die Kühe kaufen, dass wir Pferde kaufen, dass wir Traktoren kaufen, dass sie dort bebauen können ihre Landstücke, dass sie also dort also die kleinen Betriebe eröffnen können. Das alles versuchen wir durch unsere Caritas zu machen. Und zwar großartig geht das. Aber wenn wir etwas mehr von eurer Hilfe, materielle Hilfe bekämen, dann könnten wir noch viel mehr dort, nicht zuletzt gerade für diese notwendige Persönungsprozesse auch beizutragen. Das braucht wir. Es braucht dort Genesung der noch immer sehr vielen Wunden an den Seelen der dortigen Menschen. Die Menschen sind nicht, wie gesagt, Die Tiere spüren also Schmerzen, aber die Menschen noch viel mehr. Und wie, wozu braucht Europa, wozu braucht Schweiz die seelisch kranken und psychisch kranken Menschen in Bosnien-Herzegowina, die zu nichts fähig sind? Also bitte, heilen wir den Menschen in Bosnien-Herzegowina, nicht nur Katholiken. Katholik ist vielleicht der gesundeste noch. Aber wir wollen unseren Nachbarn verhelfen, dass auch sie mit uns gemeinsam auch beitragen können. Und ich erhoffe, jetzt ist die neuesten Nachrichten, weil mir unlängst auch ein offizieller Besuch erstattet hat, der Vizepräsident vom Bundestag. Und er hat angekündigt, also er hat sich sehr bedankt, dass ich unsere Problematik internationalisiert habe. Dass auch jetzt die wichtigen internationalen Politiker auch für unsere Situation wissen. Ich habe nur gehört, zwar nicht offiziell, aber ich hoffe, dass das offiziell wird, dass in der Vorbereitung ist das, was ich jahrelang immer wieder angespornt habe, ein Mini-Marshall-Plan für diese ganze Region. Also Westbalkan, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Albanien, dass man dort die starken finanziellen, wirtschaftlichen Spritzen hineinspritzt, dass diese Gegend, was geografisch zu Europa gehört, dass die wirklich also gesund wird. In jeder Hinsicht. Psychische, physische und materielle, wirtschaftliche.
Und auch stabil.
Absolut. Entsprechend stabil. Dass wir dort nicht erlauben, dass Kriegsfreudige wieder dort eine gute Basis haben, also für Krieg zu führen. Ich habe so oft an den verschiedenen internationalen Gremien, also und Konferenzen immer wieder behauptet, Europa fehlt, also durchfehlt, also auf dem Fall von Bosnien oder bleibt stehen. Bis jetzt hat Europa furchtbar versagt bei uns. Auf so einem kleinen Teil des europäischen Kontinentes wie in Bosnien-Herzegowina ist eigentlich ein Spiegel von ganz Europa. Es ist so viele Unterschiedlichkeiten oder ethnische, religiöse, kulturelle, wirtschaftliche, soziale, auch in zivilisatorische wie in Bosnien-Herzegowina sind nirgendwo in Europa, wie viel ich weiß. Also wenn wir dort gelingen, also ein gemeinsames Leben trotz der verständlichen Unterschiedlichkeiten zu gestalten, dann ist das ein Gelingen von Europa. Und Europa ist so zusammengewachsen von so vielen Verschiedenheiten, ethnischen, religiösen, weltanschaulichen und so weiter. Und deswegen, ich lade die gerade lieben Schweizer auf, bitte kommen Sie, interessieren Sie sich für unsere Situation, dann Sie haben großartige Chance, Ihr wahres Gesicht zu zeigen bei uns.
Wir sind zu Gast beim Studio hier in Adliswil bei Radio Maria. Gibt es auch ein Radio Maria in Bosnien-Herzegowina?
Ja, danke vielmals, dass Sie das auch fragen. Wir haben auch Radio Maria, Gottlob, bereits seit mehreren Jahren. Und gerade bei mir, in meinem Luca, es ist mir gelungen, dort Radio Maria zu holen. Und wir haben dort mit Radio Maria gestartet. Und in den letzten Jahren ist Radio Maria mit Zentralen auch doch nach Sarajevo umgesiedelt. Und dort von Sarajevo versuchen wir mit manchen Schwierigkeiten, was Frequenzen betrifft, aber doch fast ganzes Land zu erfassen. Und Radio Maria ist sehr beliebt bei der Bevölkerung, bei Kroatischen, aber nicht nur bei der katholischen Bevölkerung, sondern auch viele anderen, wie viel ich weiß, Menschen sehnen sich nach den Inhalten, welche Radio Maria anbietet. Sowohl Gebete als auch Betrachtungen, als Beiträge und etc. Und ich weiß, dass gerade bei uns, bei leider Gottes Reliquiaren der Katholiken, bei uns sind die hauptsächlich die alten Leute, die nicht auch gehen können, nicht einmal in die Kirche, auch wenn die Kirchen ausgebaut sind. Wir haben, wie gesagt, noch sechs Pfarrkirchen, noch haben nicht einmal angefangen zu bauen. Wir haben jetzt auch sieben Pfarrkirchen, die im Bau sind. Wir haben noch vier Pfarrhäuser, die haben nicht angefangen zu bauen. Aber wir haben trotzdem jetzt diese mögliche Vernetzung von Radio Maria in diesen abgelegenen Ortschaften und Orten, wo die Leute sehr glücklich sind, also Radio Maria, über Radio Maria, besonders die Heilige Messe, jeden Tag zu verfolgen und auch bei den Gebeten, also wie den Rosenkranz und andere Gebete, die mehrere Male während des Tages auch vorgetragen werden, dass die das auch, und ich habe unzählige Male immer wieder gehört, als ich bei diesen, wie gesagt, am Rande stehenden, also übrig gebliebenen Katholiken, Herr Bischof, danke vielmals für Radio Maria, danke vielmals für Radio Maria. Das ist so ein Trost für uns hier in Ablegen, also wo die Kinder nicht da sind, wo auch die Nachbarn nicht da sind. Radio Maria ist einzige, kann man sagen, das Trost ist im Alltag. Und es ist wirklich ein wahrer Segen Gottes für die vielen, die seelisch noch immer sehr leiden und sich nach Trost sehnen.
Sie bereisen auf Einladung von Kirche in Not jetzt verschiedene Pfarreien bis Ende Woche. Wie schätzen Sie besonders die Begegnungen, die Sie hier in der Schweiz mit den Katholiken erfahren, wie Sie auf die Situation der Katholiken in Bosnien-Herzegowina reagieren und wie Sie das interessiert? Wie schätzen Sie das ein?
Was soll ich sagen? Also natürlich ist in unseren Augen Schweiz ein Traumland, Traumstaat, Traumgesellschaft. Und ich kann mich nur fragen, wer sind wir für die Schweizer? Ich weiß, dass hier auch viele meiner Landsleute, also aus Bosnien-Herzegowina, Katholiken und Nicht-Katholiken hier befinden als tüchtige Arbeitskräfte. Also ich bin sehr dankbar den Schweizern, beziehungsweise auch der schweizerischen Regierung, also kantonalen Regierungen, dass sie unsere Landsleute aufgenommen haben, dass sie hier sie auch befähigen, wirklich nicht nur ordentliche Arbeitskräfte zu sein. Sie sehen sich sehr viele, wie viel ich also aus der Begegnung mit denen gehört hatte, auch zurückzukehren und dort wieder etwas zu Hause mit diesem verdienten Geld auch also anzufangen. Also das ist also, man kann Heimat nicht aus dem Herzen also heraustreiben. Aber dass sich die Katholiken, die schweizerischen Katholiken auch für unsere Situation zusätzlich noch interessieren, das freut mich sehr. Und ich bin sehr dankbar allen denjenigen, die auch bei den Messen, wo wir gemeinsam das so veranstalten mit den einheimischen Priestern und nach den Messen mit den Bewegungen, dass sie sich interessieren, wie ist dort bei euch und wo ist das und so weiter. Viele haben mir gesagt, wir wollen unbedingt auch einmal vorbeikommen, das ist nicht allzu weit, ich mache Spaß. Natürlich ist das ungefähr so wie viel von Banja Luka, von Bosnien bis nach Schweiz, so ist ungefähr auch Entfernung von Schweiz nach Bosnien und Banja Luka natürlich. Aber wie gesagt, wir sind wirklich nicht allzu weit, auch mit Auto nicht allzu weit, mit Flugzeug noch viel schneller. Aber wir gehören doch zu einer Familie, besonders als Christen, als Katholiken, egal aus welchen Völkern, wir fühlen uns hier, ich war sehr froh, als ich hier gesehen hatte, die aus Indien, aus den Tamilen, aus Afrika Leute, aus anderen außereuropäischen Staaten, auch natürlich aus meiner Heimat, die Leute, die sind wohlwollend hier, also die wurden wohlwollend aufgenommen und die Katholiken stellen zur Verfügung die kirchlichen Räumlichkeiten denen, und das ist Großartiges, was man beispielhaft würde ich sagen, was sie hier in der Schweiz machen, gegenüber anderen Glaubensbrüdern und Schwestern, die hier bei euch sind. Ich glaube, dass sie etwas mehr Informationen, wenn sie hätten, dann können sie auch sicher mehr von ihren edlen Herzen, also Gaben Bereitschaft auch vielleicht noch gezielt also verhelfen können. Und deswegen, ich habe so verstanden, deswegen bin ich da, um Ihnen wirklich klare Antwort zu geben, wo können Sie Ihre Güter investieren und wofür. Ich gebe Ihnen allen wirklich eine wahre Chance, Ihre Güter möglichst brauchbar zu machen.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, Bischof Franjo Komarica aus Banja Luka wird auch am Freitagmorgen hier in der Gegend von Zürich sein. Er ist nämlich die Heilige Messe um 9 Uhr in St. Josef in Zürich, anschließend eine Begegnung. Ich habe ja Bischof Franjo Komarica jetzt begleiten dürfen, seit er angekommen ist, und ich möchte euch ein besonderes Geschenk machen. Ich habe nämlich gehört und gemerkt, wie er gut singen kann. Und vielleicht werden Sie Ihre Güte den Hörerinnen und Hörerinnen auch zuteil haben lassen, indem Sie ihnen ein Lied vorsingen.
Mein Gott. Ich bitte es vielmals, Entschuldigung. Sie überschätzen mich. Ich schäme mich jetzt überhaupt, da meinen Mund aufzumachen, weil die Schweizer sind so musikalisch und da komme ich aus einer Gegend, wo wir nicht so gut musikalisch sind und so gut singen. Aber trotzdem, ich bitte, seien Sie mir nicht böse, wenn ich wirklich etwas singe. Sie sind selber schuld, weil Sie mich provoziert haben. Was für ein Lied könnte ich sagen? Ein in der Heimatsprache oder in der deutschen Sprache? Es gibt ein Lied, das wir öfters singen, wenn wir kein Wort sagen, haben, Dank zu sagen. Und ich bin wirklich jetzt momentan so übertroffen durch ihre Güte, hier auch hier in Radio Maria und sonst hier in der Schweiz. Deswegen werde ich dieses Lied, das ein Sohn an die eigene Mutter eigentlich gedichtet hat, beziehungsweise gesungen hat, ihr seid meine Mutter oder unsere Mütter. Und von ganzem Herzen danke ich Ihnen auch durch dieses Lied. In der deutschen Übersetzung heißt es: Für jedes gute Wort, das du zu mir gesprochen, für jeden schönen Blick, für jedes Lachen, danke. So wenig Gutes gibt's in diesem unserem Leben, und wenn die Sonne scheint, dann kommen bald die Wolken. A ti si ser zumom, tak puno sun zadala, kai morem ti ne greč, od sega srca hvala. Du hast im Leben mir viel Sonnenschein gegeben. Drum sage ich zu dir, zu euch allen, vom ganzem Herzen Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank. Das ist der Bischof Franjo Komarica aus Bosnien-Herzegowina. Er war im Gespräch mit der Frau Lucia Vicky Rentsch von Kirche in Not. Bischof Komarica, wir sind am Ende unserer Zeit, die uns zur Verfügung steht. Darf ich Sie zum Schluss noch um Ihren bischöflichen Segen bitten für die ganze Hörerfamilie?
Noch einmal, vergelt's Gott tausendmal Ihnen hier persönlich im Studio und allen Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und allen denjenigen, den Zuhörerinnen und Zuhörern, die so liebevoll verfolgen, was sie von ihren Studien auch immer wieder so wertvoll für ihr Leben und wir wirken als Christen, also und als Menschen, also brauchen. Und wir wissen, das hat die Kirche immer wieder betont und weil Jesus das gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also auf Gottes Segen ist alles gelegen durch die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, Gottes Mutter Maria und Mutter der Kirche. Segne und behüte euch auf allen euren Lebenswegen der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus und Maria.
In Ewigkeit. Amen. Ganz herzlichen Dank auch Ihnen, Frau Lucia Vicky Rentsch, für das spannende Gespräch. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Radiostudio. Wir werden Sie also im Gebet gerne begleiten und wünschen Ihnen auch Gottes ganz besonderen Segen.
Auf Wiedersehen. Dankeschön.